Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, zukünftig mit Leichtigkeit Mitarbeitende für dein Unternehmen zu gewinnen, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön bist du heute hier dabei. Und bevor wir nachher gerade unseren Podcast einsteigen, noch etwas in eigener Sache, und zwar, falls du dich zum Thema Mitarbeitersuche über Social Media möchtest informieren, habe ich unsere brandneue, kostenlose Checkliste mit den 5 Gründen, warum es eben einfacher und erfolgreicher ist, Mitarbeitende, gerade auch im technischen Umfeld, über die sozialen Medien zu gewinnen. Du kannst dir die Checkliste kostenlos auf unserer Webseite herunterladen, www.jobster.ch/checkliste, und dort einfach das Formular ausfüllen, und anschließend schicke ich dir Checkliste sofort zu. Aber jetzt schlage ich vor, wir steigen ein, und zwar in den ersten Teil von 2 Teilen mit dem Gespräch mit dem Stefan Trappitsch zum Thema mentale Gesundheit und wie wichtig dass es eben ist, Selbstverantwortung auch in diesem Bereich zu übernehmen. Viel Spass mit der ersten Folge mit dem Stefan. Ja, mein heutiger Gast ist Experte rund ums Thema mentale Gesundheit und Mindset. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung im HR bei renommierten Firmen und ist seit 18 Monaten als Coach selbstständig und unterstützt Menschen und Teams in ihrer persönlichen Entwicklung. Zudem ist er begeisterter Extremausdauersportler und Crossfit-Coach. Seit vielen Jahren befasst er sich mit dem Einfluss von Selbstverantwortung auf mentale Gesundheit von Menschen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Stefan Trappitsch.
Danke vielmals, Raphael, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. Was ich übrigens auch gemerkt habe, und vielen Dank, ich glaube, ich muss meine Webseite wieder mal updaten. Wobei auf der Webseite steht, dass ich ehemaliger Extremausdauersportler bin. CrossFit-Coach ist jetzt auch so ein bisschen outdated, aber immer noch sehr, sehr enthusiastischer Sportler. Für meine mentale Gesundheit ist das nach wie vor sehr wichtig.
Sehr schön. Jetzt neben den sportlichen Aktivitäten, Stefan, stell dich doch mal vor, wer bist du?
Ja, also ich bin in meinem 59. Lebensjahr. Ich bin geheiratet mit der Caro. Wir haben 2 Kinder. Der Nicola ist 22, Jill ist 19. Beide haben ihre Ausbildungen abgeschlossen. Der Nicola ist jetzt in seiner zweiten Ausbildung noch. Wir sind 22 Jahre in Uetiken am See wohnhaft gewesen und sind jetzt seit 5 Monaten sind wir im Stettbach, also Dübendorf, in einem von diesen 3 ganz, ganz bekannten Hochhäusern, die in letzter Zeit auch immer mal wieder in der Presse war. Wir wohnen dort im 32. Stock und wir finden es absolut grossartig.
Sehr schön. Ich habe die Einleitung gesagt, du bist jetzt seit 18 Monaten selbstständig. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast, und was ist dein Kernthema?
Ich habe mich irgendwann so 2022, das war so ein bisschen nach Corona, habe ich mich mal gefragt, hey, wann hast du das letzte Mal richtig Spass gehabt beim Arbeiten? Und dann war meine Antwort, ja, es war plus minus so 2017 gewesen. Ich war ja bei EMC und dann ist EMC von Dell gekauft worden. Und es war auch noch eine gute Zeit gewesen, aber so richtig, richtig Spass gehabt. Das letzte Mal habe ich tatsächlich in meiner EMC-Zeit. Und dann habe ich so gedacht, 5 Jahre, ich bin damals irgendwie 56 gewesen, habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und ich habe mich eigentlich, ich bin irgendwie schon seit Jahren mit der Idee schwanger gewesen, dass ich mich selbstständig machen will. Und dann habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, hey, wenn nicht jetzt, wenn dann? Habe sehr einen gut dotierten Job bei einer deutschen IT-Company, wo ich gesamtheitlich fürs HR verantwortlich gewesen bin, habe ich freiwillig in dem Sinn aufgegeben und bin dann eigentlich in die Selbstständigkeit hineingegangen. Der Fokus, wo ich eigentlich tätig bin, ist, ich unterstütze, das ist so meine grösste Passion, ist, dass ich Firmen dabei unterstütze, dass ihre Mitarbeitenden in einer immer digitaler werdenden Welt nachhaltig, gesund, motiviert und leistungsfähig bleiben. Und das natürlich auch aufgrund von der Tatsache, dass die Absenzenzahlen, oder, die Firmen im Moment haben, krankheitsbedingte Absenzen und dort vor allem psychische Absenzen, dass die durchs Dach gehen und dass Firmen in der Zwischenzeit schon auch verstanden haben, dass es ein Business Case ist, grundsätzlich auch in die Prophylaxe in dem Sinn zu investieren. Ich habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht, unter anderem 2017 auch die Ausbildung gemacht noch als Burnout-Prophylaxe-Coach. Und das ist also wirklich meine Passion. Das ist das eine. Das Zweite, was ich in dem Sinn mache, ist, ich unterstütze Einzelpersonen dabei, wenn sie im Moment irgendwo so ein bisschen schwierig unterwegs sind im Leben, bezüglich auch mentaler Gesundheit, aber schon auch schwergewichtig zu Themen wie berufliche Standortbestimmung, berufliche Neuorientierung, weil was ich immer wieder feststellen ist, dass auch wenn Leute sehr gut ausgebildet sind, oder wenn sie irgendwo an den Arbeitsmarkt gehen wollen, dann haben sie so ein bisschen wie ein Problem, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie sich am Arbeitsmarkt in dem Sinn sollen bewegen, wie man einigermaßen ein gescheites CV macht, wobei, dass man sich die nicht sagen, der richtige CV gibt's ja nicht, oder? Zeigt in CV 10 verschiedene Leute und du kommst 10 verschiedene Beurteilungen über. Und das Dritte, was ich auch noch mache, ist so ein bisschen ein Seminar zum Thema Teamentwicklung. Das ist eigentlich so ein bisschen das Wichtigste, wo ich mich im Rahmen von meiner Selbstständigkeit damit beschäftige.
Du schreibst auf deiner Webseite, du bist Fan von motivierenden und auf Stärke ausgerichteten Führungsstrukturen oder Führungsstil. Was steckt da dahinter?
Ja, ich habe mich vor etwa 2 Jahren habe ich mich zertifizieren lassen zum Thema Positive Leadership. Nein, in der Zwischenzeit sind es schon 2,5 Jahre. Oder um Positive Leadership, da könnten die Leute denken, dass es so, wie soll ich sagen, so irgendetwas Esoterisches ist, oder? Wo man sich an der Hand hebt und dann im Kreis rumtanzt und Kumbaya singt. Das ist es aber nicht. Oder wir alle, wir werden grundsätzlich, wahrgenommen für unsere Stärken. Aber wenn man schaut, wie Organisationen im Durchschnitt geführt wird, dann passiert genau das Gegenteil. Die meisten Organisationen haben so einen HR-Prozess, wo man in dem Sinn der Führungskraft sagt, dass sie einmal im Jahr mit ihren Mitarbeitern ein strukturiertes Gespräch führen müssen, wenn es hochkommt. Gibt's Mitte Jahres so einen Mid-Year-Review. Und was man dann macht in dem Jahresgespräch, ist, man redet während 10 Minuten drüber, was jemand gut gemacht hat in den letzten 12 Monaten. Und die restlichen knapp 1 Stunde und 20 Minuten, gab meistens so 1 Stunde und 30 Minuten, so ein aufdoktriertes Gespräch. Den Rest von der Zeit tut man darauf verwenden, drüber zu reden, was Leute so 80-90% gut machen. Und dann, was man macht, ist, in allerbester MBO-Manier sucht man sich dann 3 bis 5 Ziele aus den Finger, wo man dann die Mitarbeitenden die nächsten 12 Monate damit quält, Sachen zu verbessern, wo sie wieder gern machen und wo sie in dem Sinn auch nicht gut machen. Und das ist ein Konzept, wo ich nicht dran glaube, aufgrund von der Tatsache, dass ich davon überzeugt bin, dass wir alle primär für unsere Stärken wahrgenommen werden. Und niemand von uns, und by the way, ich ganz weit davon entfernt, dass ich überall perfekt wäre. Ich habe zum Beispiel eine Detailorientierung, die nicht sehr ausgeprägt ist, wo ich aber Weg gefunden habe, oder wie ich besser kann damit umgehen. Oder wenn mir jetzt jemand will sagen, du musst in den nächsten 12 Monaten in Excel besser werden, dann wäre das für mich ein Grund, dass ich mich von einem Unternehmen würde verabschieden. Und darum glaube ich daran, dass die Kraft von Positive Leadership und Positive Psychology, dass es eigentlich grundsätzlich sehr hoch ist und dass es bis jetzt noch ganz, ganz wenig Organisationen ausschöpfen. Und in dem Zusammenhang ist mir etwas auch wichtig. Teil von Positive Leadership ist übrigens auch, dass man Sachen, die negativ sind, sofort anspricht. Aber das kann man auch auf eine anständige und wertschätzende Art und Weise machen. Oder wenn man sich zum Beispiel von jemandem muss trennen, oder? Also die Trennungskulturen, die es zum Teil in gewissen Organisationen gibt, die sind aus meiner Sicht ganz weit davon entfernt, zum anständig, respektvoll und auch wertschätzend zu sein. Wobei, auch da wieder, he, es gibt Firmen, die das nicht gut machen, es gibt aber natürlich auch Mitarbeitende, die, wenn sie ein Unternehmen verlassen, sich auch nicht anständig, wertschätzend und respektvoll verlassen. Es ist mir immer wichtig, dass wir so ein bisschen in der Balance sind, oder? Und nicht irgendwie sagt, die sind gut und die sind schlecht.
Was denkst du, warum ist es gerade auch in der heutigen Zeit wichtig, dass man sich eben so aufs Positive fokussiert?
Darf ich dich mal schnell fragen, Raphael? In was bist du richtig gut aus deiner Sicht? Das ist übrigens eine total einfache Frage, die ganz viele Leute strugglen, um mit dir zu beantworten. Sag mir mal, in was bist du richtig gut?
Richtig gut, ich würde sagen, analytischem Denken, also ja. Prozesse analysieren und Schlussfolgerungen daraus ziehen, Zusammenhänge sehen.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das ist eine Stärke von mir.
Genau. Wo würdest du sagen, dass du dein grösstes Entwicklungspotenzial hast? Ich rede extra nicht von Schwächen, sondern von Entwicklungspotenzial.
Also gibt's viele Sachen. Ein Punkt ist sicher die Detailorientierung.
Okay.
Sachen mega genau anzuschauen, okay. Ja, tief, ganz tief in das Thema einsteigen, das ist sicher ein Punkt, den okay. ich mich kann verbessern.
Gut. Jetzt, ich finde, ich habe ja schon den einen oder anderen Podcast von dir gesehen, oder? Ich finde, du bist noch recht talentiert, oder? Mit Podcasts machen, oder so. Jetzt stell dir vor, ich komme zu dir und sage, hey, Raphael, ich würde gern mit dir darüber reden, wie wir dich in den nächsten 12 Monaten zu einem noch besseren Podcaster machen können. Ich finde, du machst es schon richtig, richtig gut, aber ich finde eigentlich, wir könnten dich dort noch besser machen. Wie viel Spass würde ich das machen?
Das wäre cool, ja. Das wäre super.
Okay. Jetzt hast du gesagt, deine Detailorientierung ist nicht so gut. Wie äußert sich das? Also zum Beispiel, ich bin bei Detailorientierung auch nicht wahnsinnig gut. Und das bedeutet zum Beispiel, bevor ich eine Offerte rauslasse und ich bin ein Einmalbude, muss ich die Offerte in der Regel einfach nur meiner Frau zeigen. Weil etwas, wo ich bin, ist, ich bin sehr schnell, aber Kombination von sehr schnell sein und nicht sehr detailorientiert sein, das ist wirklich ganz, ganz eine schlechte Kombination. Oder? Also, bei mir äußert sich das so. Wie äußert sich das bei dir?
Das hat damit zu tun, dass ich sicher Entscheidungen relativ schnell treffe.
Okay.
Vielleicht ohne alle Punkte adäquat zu berücksichtigen. Geht ein bisschen das gleiche Thema rein. Es gibt schnelle Entscheidungen, aber nicht immer alle ja, relevante Faktoren dabei. Ich schreibe Text, manchmal vielleicht 2 oder 3 Mal sollte ich durchlesen und dann hat es halt Schreibfehler drin. Ja,
genau. Jetzt musst du dir vorstellen, oder? Ich käme auf dich und würde dir sagen, hey, lieber Raphael, die nächsten 12 Monate musst du dich bitte darauf konzentrieren, dass du jeden Brief, den du schreibst, darfst du niemandem mehr zeigen und ich habe die Erwartungshaltung, dass jeder Brief von dir innerhalb von 12 Monaten überhaupt keinen Fehler mehr drin hat. Wie viel Spass hättest du daran?
Wenig bis gar keinen.
Okay. Jetzt bist du auch selbstständig, aber stell dir vor, du bist angestellt irgendwo und irgendjemand würde wirklich konstant auf deine Schwächen herumreiten. Was würde das mit dir emotional, mental machen?
Ja, das wär's natürlich, das frustriert, oder?
Das ist immer so frustriert und je höher das deine Frustration ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Unternehmen verlässt in einem Markt, wo man von einem Fachkräftemangel redet. Oder? Und das ist genau der Business Case hinter Positive Leadership, dass man Leute dort abholt, wo sie richtig, richtig gut sind. Und bitte nicht falsch verstehen. Ein CFO, der null Detailorientierung hat oder der so unterwegs ist wie du und ich, aber da geht es nicht mehr darum, ob man den muss entwickeln oder nicht, der ist wahrscheinlich tendenziell einfach im falschen Aufgabengebiet unterwegs. Und das ist der Grund, wieso dass ich der Meinung bin, dass Positive Leadership ein ganz deutlicher Business Case ist. Aber weißt, die Schwierigkeit dort ist vielleicht auch, dass so ältere, weisse Männer, so wie ich, oder, das Gefühl haben, das sei wirklich irgendetwas Esoterisches, oder, wo nichts mit einer Leistungsorientierung zu tun hat, und das stimmt einfach schlichtweg nicht.
Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, kann ich nur teilen, so wie du das jetzt hier angesprochen und auch sehr anschaulich präsentiert hast. Ich glaube, da kann sich vermutlich fast jeder in die Situation hineinversetzen. Etwas, was du auch schon angeschnitten hast, eben der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Du bist jetzt schon lange dabei, 30 Jahre. Wie hat sich der Arbeitsmarkt in diesen Jahren verändert, aus deiner Perspektive?
Also, wo ich überhaupt nicht hineingehen will, ist, ich will überhaupt nicht in das Generationenbashing einstimmen, oder, wo so in den letzten Jahren so ein bisschen en vogue geworden ist, oder so. Und auch dort wieder, was ich merke, ist, ältere weisse Männer wie ich, oder, haben irgendwie das Gefühl, oder, das, was die Gen Z in dem sind, was die wollen, oder, das ist irgendwie total daneben und das ist irgendeine Krankheit, oder, die wieder weggeht, oder. Jetzt habe ich selber zwei Kinder aus der Gen Z. Und was ich wirklich cool finde an denen ist, oder? Darf ich fragen, wie alt bist du? Du bist ein deutlich jünger auch wieder ich.
Ja, 38.
38, also du bist Gen Y, oder? Im Prinzip, oder? Mehr oder weniger, oder? Und ich bin irgendwo so an der Grenze, Babyboomer, Gen X. Und ich bin noch in einer Generation gross geworden, wenn der Chef an einem Abend angerufen hat, 17:30 und gesagt hat, hey, ich brauche morgen unbedingt noch A, B und C. Und ich habe gewusst, das dauert jetzt 3 bis 4 Stunden, oder? Bis ich das habe, dann habe ich ohne Widerrede, bin ich hergehockt und habe das gemacht, nur um dann zu merken, dass man es am anderen Morgen gar nicht gebraucht hat, oder? Und dort hat sich natürlich der Arbeitsmarkt schon verändert, weil die neuen Generationen, oder? Und ich mag mich noch genau erinnern, als ich bei Clarida Loi so der erste Mitarbeiter aus der Gen Y hatte, oder? Und der hat immer gefragt, warum? Und ich habe immer gedacht, leck, bist du anstrengend für mich, oder so? Bis ich mit dann angefangen habe, das war übrigens 2010, 2011 gewesen, da habe ich mich angefangen, so ein bisschen damit zu beschäftigen, oder? Wie die Generation tickt, oder? Und habe dann gemerkt, ja, die sind halt einfach anders, oder? Und Gen Z, die sind nochmal anders. Und wenn's Unternehmen nicht schaffen, wo in allererster Linie von Leuten gemanagt werden, oder? Wo irgendwo so plus, minus in meinem Alter sind, weil Geschäftsleitungen sind leider nach wie vor in der Tendenz eher männlich und eher im Lebensalter auch schon ein bisschen vorgeschritten, Firmen, die das nicht schaffen, zu akzeptieren, dass sich die Welt verändert hat, die Arbeitswelt verändert hat, die werden irgendwann, und sie kommen aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht nach, mit schauen, werden die irgendwann ein massives Problem haben und vom Talentpool, wo für sie wichtig und zentral ist, für ihr Fortbestehen, werden die sehr schnell abgeschnitten. Weil du weißt, wie es ist, oder? Wenn du irgendetwas Positives erlebst, oder, dann erzählst du es vielleicht 1, 2, maximal 3 Leute weiter. Und wenn du etwas Negatives erlebst, dann erzählst du es etwa 10 Leute weiter. Die Gen Z ist deutlich weniger loyal, wie wir das gewesen sind. Also wir haben noch die Hand aufgegeben und gesagt, hey Chef, das finde ich jetzt nicht so gut und ich würde das gerne mit dir diskutieren. Gen Z, ich sehe das auch bei der Tochter zum Beispiel, die jetzt erst gerade die Ausbildung abgeschlossen hat. Die sagen einfach, weißt du was, die geben keinen Warnschuss ab, sondern sie sagen einfach, hey, stinkt mir, gehe ich halt zum Nächsten, oder? Und wenn man sich dessen nicht bewusst wird, ist, dann wird man innerhalb von No Time aus meiner Sicht in massivste Probleme hineinlaufen. Ich bin kein Spezialist, by the way, auf dem Thema, oder? Also, da gibt's andere Leute, die noch viel, viel mehr verstehen, wie ich. Aber es ist einfach das, was ich so ein bisschen aus der Ferne betrachte. Aber, und das muss ich jetzt schon sagen, es gibt natürlich schon auf LinkedIn, gibt's so die eine oder andere Person, die eine brutale Reichweite hat von dieser Gen Z. Und da will ich jetzt wirklich keinen Namen sagen. Aber wo ich dann zum Teil schon auch finde, hey, also, bisschen mehr Demut wäre also schon angebracht, oder? Also, wenn mir irgendjemand mit 20, 22, 23 einfach im Prinzip den Spiegel herhebt und sagt, Ihr seid alles in dem Sinne Ignoranten und ihr habt es nicht verstanden. Ja, das kann man auch noch bei ihr ein bisschen charmanter sagen. Und ich habe das Gefühl, ich bin jemand, der sehr direkt ist, aber ich probiere auch immer irgendwo so ein bisschen noch anständig, wertschätzend und mit Respekt unterwegs zu sein. Und das ist überhaupt ganz generell etwas, wo ich so ein bisschen merke. Ich bin auf LinkedIn auch wirklich sehr aktiv. So Anstand, Respekt, soziale Medien, es hilft also nicht extrem, muss ich also so sagen.
Du hast es angesprochen, eben die letzten 20, 30 Jahre verändert definitiv ja, die Erwartungen von den verschiedenen Generationen an Arbeitsmärkte, auch an Arbeitgeber. Ein Thema, das ich natürlich jetzt immer wieder mitbekomme in meiner, ja, bei meinem täglichen Arbeitsalltag, ist so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel, dass Leute auch oder Unternehmen immer mehr Mühe haben, eben auch Leute zu finden, Mitarbeiter zu finden, vielleicht auch aus Kombination aus diesen Gründen, oder, dass es einfach weniger Fachkräfte gibt, aber die Unternehmen auch die Leute weniger gut verstehen. Etwas, was du auch bei dir auf der Webseite schreibst, eben dass Retention und Engagement der Mitarbeitenden umso wichtiger wird, wenn die Unternehmen mehr Mühe haben, Leute zu finden oder überhaupt Leute einzustellen. Wie meinst du das konkret? Ist das ein bisschen spezifizierter?
Ja, jeder, der so ein Unternehmen nicht verlässt, oder? Muss nicht am externen Markt in dem Sinne rekrutieren gehen, oder? Weißt du, es sind ja, weißt du, die Beispiele, die ich bringe, die sind ja überhaupt nicht Rocket Science und jeder wird sagen, ja, ist ja völlig klar. Aber wenn ein Mitarbeiter von mir unter Jahr kommt und sagt, du, ich bin der Meinung, ich verdiene zu wenig, oder? Und du weisst eigentlich, dass der zu wenig verdient, oder? Und dann sagst du dieser Person, ja, ja, ich weiss schon, dass du zu wenig verdienst, aber jetzt ist, heute ist halt der 14. Juni und du weisst, wir haben unsere Lohnrunde immer auf den Januar und ich schaue dann, dass du im Januar etwas überkommst. Das, ich würde einfach nicht empfehlen, das in der heutigen Zeit noch so zu machen. Oder? Und gerade grössere Unternehmen sind diesbezüglich extrem unflexibel. Oder? Und du weisst, wie es ist. Wenn du jemanden hast, wo von der Performance her wirklich richtig, richtig gut ist, tendenziell höchstens durchschnittlich oder unterdurchschnittlich zahlt ist, das sind Leute, die am Arbeitsmarkt natürlich mit offenen Armen empfangen werden auf der einen Seite. Dann gehen sie bei dir weg. Und die du nachher wieder reinholst, die kostet wahrscheinlich deutlich mehr, wie die Person, die du in dem Sinn verloren hast. Und wir wissen beide auch, es gibt so Vollkostenberechnungen, dass wenn jemand einen Job verlässt, der eine gewisse Komplexität hat, dann kostet dich das etwa 12 bis 18 Monatslöhne, bis die nächste Person wieder so performt, wie die Person, die du verloren hast. Und wenn man so ein Risiko eingeht, oder irgendwie probieren 300, 400 oder vielleicht auch 500 Franken im Monat zu sparen, Und nachher im Prinzip damit, dass es dazu führt, dass du dann eben wirklich in grössere Schwierigkeiten kommst, dann verstehe ich das einfach nicht. Und da würde ich mir schon wünschen, dass Unternehmen anfangen, dort ein bisschen flexibler zu werden. Auch da wieder, es ist natürlich nicht so schwarz-weiss. Und was ich sage, tönt jetzt vielleicht ein bisschen gar einfach. Oder wenn jemand ein durchschnittlicher Performer ist, der schon gut bezahlt ist, dann soll man so Leute gehen lassen. Das finde ich auch okay. Aber wenn man wirklich jemanden hat, der überdurchschnittlich ist und der unterdurchschnittlich bezahlt ist, dann schaut doch, dass ihr die Leute behalten könnt. Und dort ist Retention wichtig. Und ein Thema, wo aus meiner Sicht Retention auch extrem wichtig ist, und da rede ich jetzt auch wieder, und ich weiss schon, es wird draussen Leute geben, die sagen, ja, du redest nur von der Gen Z. Ja, ich rede jetzt schwergewichtig ein bisschen von der Gen Z, aber die Gen Z, die will in Unternehmen arbeiten, die sich sozial verantwortlich verhalten. Oder es muss Sinn machen, wo sie arbeiten. Und sich dort zu überlegen, ja, was ist denn die Sinnhaftigkeit, die suchen beim Job? Oder? Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie man kommuniziert, der Umgang miteinander. Aber eben auch, dass sich ein Unternehmen sozial verantwortlich verhaltet. Und ich glaube nicht, dass es so schwierig ist, um dort vielleicht das eine oder das andere zu machen, wo die Leute dann auch sagen, hey, das finde ich eigentlich noch ziemlich cool. Oder dass man mal so zwei, drei Leute zusammennimmt und sagt, hey, komm doch und bring uns mal ein paar Ideen, oder? Einfach das mehr involvieren. Das ist mir noch nicht so extrem wichtig gewesen, oder? Und das hat sich einfach verändert. Und wenn man so Sachen in dem Sinne adressiert, dann hat man immer einen Arbeitsmarkt, der von Fachkräftemangel geprägt ist, hat man natürlich bessere Chancen, dass man weniger Leute verliert. Und wenn man weniger Leute verliert, muss man weniger am externen Markt suchen.
Du hast angesprochen, zwei Faktoren, eben, für das, dass Leute lang bei dir bleiben. Einerseits die Flexibilität, jetzt im konkreten Beispiel, das du gebracht hast mit dem Lohn, dass man auch mal unter Jahres, darf eine Lohnerhöhung geben, wenn es dann eben zu der Leistung von Mitarbeitenden passt. Und, eben auch die Nachhaltigkeit, wo immer wichtiger wird, eben bei auch jüngeren Generationen. Und ich aber glaube, das wandert wahrscheinlich von unten nach oben, zumindest jetzt eben auch im Alter. Dass das auch immer älteren Generationen wichtig wird. Was siehst du sonst noch für Faktoren, vielleicht jetzt auch im Kontext der Dienstleistungen, die du anbietest, aktuell konkret, dass Mitarbeitende eben auch langfristig im Unternehmen bleiben?
Weißt du, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kinder, oder? Und die sind heute 22 und 19. Und das sind zwei Kinder, die ihre Jugendlichkeit Corona wirklich aus meiner Sicht extrem gespürt haben, oder? Also mein Sohn ist 17 bis 19 gsi während diesen zwei Jahren, wo Corona wirklich reingekickt hat, und meine Tochter ist irgendwo so 14 bis 16 gsi, oder? Und ich glaube nicht, dass wir uns bewusst sind, was das mit den jungen Menschen gemacht hat. Und du hast wahrscheinlich auch gehört, dass es so ist, dass gerade bei der Gen Z so die mentale Belastung und die mentale Stabilität und die mentale Gesundheit wirklich ein grosser Konzern ist, oder? Und jetzt kann man hergehen und kann sagen, ja, das sind alles Weicheier. Ja, wegen dem wird ihre mentale Zustand in dem Sinn und ihre mentale Gesundheit wird nicht besser. Oder? Und darum glaube ich, dass es auch dort sehr viel Sinn macht, dass man, und das sage ich jetzt übrigens nicht, weil ich in dem Feld tätig bin, aber ich bin der Meinung, dass es sehr viel Sinn macht, dass ein Unternehmen sich auch überlegt, hey, macht es nicht Sinn, dass ich auch dort in dem Sinne ein bisschen etwas investiere, sei es Geld, aber auch Zeit, in dem Sinne von den Angestellten Geld, wer für einen Dienstleister, oder, der so Sachen anbietet, das kann ich sein, oder sonst irgendjemand. Es gibt ganz viele Leute neben mir, die das auch gut machen. Und dass man die Leute wirklich dabei unterstützt, dass sie verstehen, was sie können tun, was positiv wirkt im Zusammenhang mit ihrer mentalen Gesundheit. Und ich rede übrigens ganz explizit, ich rede ungern von Burnout, weil ich finde, ich bin Burnout-Prophylaxe-Coach und nichtsdestotrotz rede ich ungern davon, weil ich einfach irgendwie, ich finde, mentale Gesundheit tönt einfach noch ein bisschen positiver. Und Burnout tönt so opfermäßig und wir alle sind keine Opfer, weil wir alle selber verantwortlich sind, wie es uns gesundheitlich geht. Und die Verantwortung, die kann ich nicht abdelegieren.
Zu dem kommen wir nachher noch, eben auch zu dieser Selbstverantwortung. Jetzt vielleicht ein allgemeineres Thema mentale Gesundheit eingestiegen. Wie siehst du das aus deinen letzten 30 Jahren? Wie hat sich das Thema mentale Gesundheit oder allgemein, wie hat sich die mentale Gesundheit über die letzten 30 Jahre verändert?
Ganz deutlich negativ. Weißt du, ich mag mich noch erinnern, ich glaube, es war 1998, als ich den ersten Router bei mir daheim privat hatte. Das, was du eingewählt hast, hat zusammen so ein Geräusch gemacht und ich. Oder? Da magst du dich ganz sicher nicht erinnern, oder? Mit heute 38. Aber ich mag mich sehr an diese Zeit erinnern, oder? Und, oder ein Aspekt, der aus meiner Sicht extrem stark hineinspielt, ist, vor 30 Jahren hast du dich verglichen mit deinem Nachbar links oder rechts, oder? So. Oder du hast geschaut, was hat der für ein Auto, wie geht der in die Ferien, wie gross ist dem sein Haus oder seine Wohnung, oder so. Und das ist dein Vergleich gewesen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du der Meinung gewesen bist, dass die etwa ähnlich unterwegs sind wie du selber, ist relativ hoch gewesen. Heute, mit sozialen Medien, vergleichen wir uns immer global. Oder? Und ich weiß nicht, ob du das bei dir selber auch feststellst. Ich gebe es zu, ich bin wirklich ganz wenig auf Instagram, weil ich viel zu viel auf LinkedIn bin. Ich gebe es zu. Aber so, wenn du so Instagram und TikTok verstehe ich schon gar nicht. Und dort ist es, glaube ich, noch extremer, oder? Wenn du ständig auf diesen sozialen Medien unterwegs bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Gefühl hast, du sagst, ein armer Kerl, bist relativ hoch. Oder weil, was wir eben auch machen, ist, und das ist eine persönliche Entscheidung von uns selber, wir vergleichen uns immer mit denen, die noch mehr haben wie wir. Oder? Und das ist negativ. Oder? Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich bin ja sehr oft und sehr regelmäßig in Kenia unterwegs und die Erfahrung dort, das lässt mich wirklich sehr, sehr demütig werden im Zusammenhang mit meiner Stiftungsarbeit und, oder ob ich mich mit denen vergleiche, wo viel mehr haben wie ich, oder ob ich mich mit denen vergleiche, wo gleich viel haben wie ich, oder ob ich sogar hergehe und sage, du, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Schweiz geboren bin und in der Schweiz aufwachsen darf, Copyright Peter Bolliger, by the way, ist bei 0,1%, dann kann ich ja einfach dankbar sein, oder du und ich, Raphael, wir dürfen dankbar sein, dass wir einer von tausend sind. Oder ich kann mich darüber aufhalten, dass irgendwas es ich wäre, noch mehr hat wieder ich und noch das teurere Auto und noch die teurere. Und das ist etwas, was mir in der Zwischenzeit total fremd geworden ist, was aber dazu geführt hat, dass die mentale Gesundheit, das ist nicht das Einzige, aber ist einer von den Aspekten, der dazu geführt hat, dass die mentale Gesundheit und die krankheitsbedingten Absenzen in den letzten 30 Jahren deutlich aufgegangen sind. Plus, und das muss man natürlich auch sagen, Geschwindigkeit, oder, wo wir damit konfrontiert werden, im Arbeitsumfeld, ist natürlich schon, das ist brutal, oder? Das ist wirklich massiv, oder? Wie viel das heute von Menschen in dem Sinne auch gefordert wird, und, das sind natürlich auch Aspekte, die definitiv nicht helfen. Plus dann zu teilen auch das Verhalten von Führungskräften, die eine Tendenz haben, Druck einfach ungefiltert eins zu eins weiterzugeben. Und ich darf wirklich sagen, dass ich in ganz vielen Firmen, wo ich geschafft habe, mega gute Vorgesetzte hatte, die das wirklich nicht so gemacht haben. Nicht alle, aber ein Großteil von meinen Vorgesetzten darf ich wirklich sagen, die haben das verstanden gehabt. Und da rede ich jetzt also wirklich auch in Zeiten, weißt, wo noch nicht 30 Jahre zurück sind, sondern 10, 15 Jahre. Bis ich eigentlich mich entschieden habe, zu mich selbstständig zu machen. Aber es war wirklich auch einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach auf das Game, ich für mich, keine Lust mehr gehabt habe. Aber, wichtig zum Verstehen, there is a price tag behind. Also wenn du glaubst, dass ich heute noch so viel verdiene, wie ich in meinem letzten Job verdient habe, vergiss es, wenn ich alles rechne. Aber es ist mir nicht mehr der Wert gewesen. Oder? So.
Ich glaube, du hast ganz wichtige Punkte angesprochen, eben auch jetzt in dem Zusammenhang mit Burnout oder mentaler Überlastung. Das Vergleichen, ich glaube, sobald du anfängst zu vergleichen, das ist der einfachste Weg, für unglücklich zu werden. Und auch, ja, der Druck weitergehen allgemein. Kommunikationsgeschwindigkeit hat natürlich rapant zugenommen die letzten Jahre. Ich meine, heute, wenn 2 Tage nicht auf ein Mail antwortest, dann kannst du fast sicher sein, dass am Abend noch eine Frage kommt, hey, hast du mein Mail
10 Minuten,
gesehen?
nicht 2 Tage, 10 Minuten sehr oft.
Ja.
Oder? Kommst du ins
Das ist
Telefon?
natürlich schon, das ist krass. Ich glaube, da könntest du wahrscheinlich ganze Podcast-Folgen darüber machen, was sind so die Ursachen, aber das ist sicher ganz zentrale Punkt. Jetzt, wie nimmst du Folgen bei den Mitarbeitenden wahr von eben mentalen Überlastungen? Wie zeigt sich das bei Mitarbeitenden, wenn sie mental überlastet sind?
Ja gut, also weißt du, ich schaffe, wenn ich mit Firmen schaffe oder auch wenn ich mit Einzelpersonen schaffe, dann schaffe ich mit einem sogenannten Life-Balance-Modell. Früher hat das Work-Life-Balance geheißen, bis ich gemerkt habe, dass ja Work Teil ist vom Leben. Und dann habe ich Work gestrichen, weil ich finde, man sollte probieren, Komplexitäten rauszunehmen im Leben. Und das Modell besagt im Prinzip, dass wenn es dir im Leben gut gehen darf, dann müssen vier Bereiche in deinem Leben einigermaßen in der Balance sein. Das erste, und kannst es Gott für dich selber überlegen, der erste Bereich ist der Bereich Leistung. Das ist im Prinzip mit dem, wo du Geld verdienst, das, was du jeden Tag machst, um dein Leben zu bestreiten. Ganz generell kann man dort sagen, deine Zufriedenheit mit deinem aktuellen Job, aber ganz generell mit dem Thema Karriere, Aus-, Weiterbildung, Broterwerb. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist der Bereich Körper. Dort geht es darum, dass man moderat Sport macht. Ich rede von moderat Sport machen. Ich rede nicht von Ironman, von Marathon oder sonst irgendetwas. Moderat Sport machen. Wenn Leute eine Zahl dahinter wollen, sagen irgendwo so 10'000 Schritte am Tag laufen. Das zweite Thema, das dort drin spielt, ist das Thema Essen. Massivst unterschätzt. Wenn ich immer oben nur schlechte Nahrungsmittel zu mir nehmen, dann kann ohne nichts Gutes rauskommen. Und das dritte Thema dort bei Körper ist noch das Thema Schlaf. Oder? Also, wie gut schlafe ich, wie hold bin ich in dem Sinn, wenn ich am Morgen aufstehe. Der dritte Bereich, den wir haben in diesem Lebensbalance-Modell, ist der Bereich Beziehungen. Was es so ein bisschen darum geht, habe ich ein soziales Netzwerk, dass wenn es mir mal nicht so gut geht, oder? Dass ich Menschen habe, die ich anrufen kann und wo ich sagen kann, hey, mir geht's im Moment nicht gut, oder? Hast du heute Abend Zeit, um mit mir ein Glas Wein zu trinken? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Also ich rede da explizit nicht nur vom Thema Partnerschaft. Weil, weißt du, es kann ja sein, ich weiss, deine Frau ist gerade stündlich oder täglich in Erwartung. Und es kann ja sein, dass du, Raphael, das Gefühl hast, du hättest mit deiner Frau eine sensationell gute Beziehung, 10 von 10. Aber es kann ja sein, dass deine Frau das total anders sieht und du aber das nicht merkst. Oder so. Also es geht dort viel mehr, weder nur eine Beziehung haben im Sinne von einer Partnerschaft, sondern wirklich ein soziales Netzwerk haben, das einem trägt. Und der vierte Bereich, das ist der sogenannte Bereich Me-Time. Das ist Zeit nur für dich selber. Und ich werde dann mal so in 3 bis 6 Monaten werde ich dich fragen, wie es dir im Moment gerade geht, mit deiner persönlichen Me-Time, weil du wirst in einer Woche oder so wirst du Vater sein von einem 2-jährigen Kind und von einem Neugeborenen. Wenn es völlig normal läuft und du das nicht sauber managen, wirst du kein Me-Time mehr haben. Weil es gibt in der Schweiz auch so ein Konstrukt, wo wir das Gefühl haben, Happy Family. Und ich weiss genau, es gibt Leute, die den Podcast schauen, die es überhaupt nicht cool finden. Und die Definition von Happy Family ist, dass man am Samstagmorgen bis am Sonntagabend immer alles zusammen als Familie macht und so den Eindruck gibt, oder, dass das wirklich der Inbegriff ist, oder, von einer guten, funktionierenden Familie. Falsch. Warum gehst nicht du her zu deiner Frau und sagst du, Schatz, es ist so anstrengend für uns und ich bin der Meinung, ich würde gerne am Samstag für mich 2 Stunden haben, wo du für die Kinder schaust, am Sonntag schaust du, hast 2 Stunden für dich selber, wo ich für die Kinder schaue. Me-Time. Oder du kannst ein Buch nehmen, an den See sitzen, irgendetwas lesen, du kannst irgendwo gehen spazieren, du machst einfach irgendetwas, was für dich selber gut ist. Und du hast ja, deine einsteigende Frage war, wie äußert sich das, wenn Menschen nicht mehr gut unterwegs sind? Leute, die zu mir kommen und mental nicht mehr gut unterwegs sind, sind in der Regel in 3 von diesen 4 Bereichen richtig, richtig schlecht unterwegs. Sehr oft sind sogar alle 4 Bereiche schlecht. Und dann geht es darum, dass man den Leuten den Spiegel herhebt und sie daran erinnert, dass, oder wenn ich zum Beispiel einen Chef habe, der will, dass ich jeden Tag 12 Stunden arbeite und ich mache das jeden Tag, dann habe ich nicht die Fähigkeit zum Beispiel zum Nein sagen. Oder? Und dann geht es darum, dass man mit diesen Leuten zusammen Strategien entwickelt, dass die Bereiche, die im Moment richtig, richtig schlecht sind, oder, dass man die im Prinzip wieder auf ein normales Level aufbringt. Oder? Und ich garantiere das, oder? Du wirst das bei dir selber sehen, das wird so massiv sein, wenn du jetzt zum zweiten Mal Vater wirst. Komplexität wird sehr wahrscheinlich für dich und für deine Frau nicht doppelt so hoch werden, weil du weißt auch nicht, wie dein erste Kind reagiert, oder? Aufs Geschwisterte. Ist das erste ein Bub oder ein Mädchen, das du hast?
Ein Bub.
Oder? Wenn der Bub zum Beispiel total eifersüchtig ist, Mit dem rechnest du heute nicht, dann haben deine Frau und du, dann haben wir ein Problem, oder? Und es gibt einfach so Situationen im Leben, die kann man nicht voraussehen. Macht auch keinen Sinn, dass man alles plant, aber dass man nachher hergeht und sagt, hey, und wie regeln wir das jetzt am besten?
Jetzt, wenn wir noch einmal zurück auf den Unternehmensalltag kommen, welche Folge hat die mentale Überlastung auf das Engagement der Mitarbeitenden und am Schluss noch dann auch auf die Retention? Also wie lange Mitarbeiter beim Unternehmen bleiben?
Also sag mir noch mal die Frage.
Aber wenn Leute mental überlastet sind,
ja,
was für Folgen hat das nachher dann aufs Engagement von diesen Mitarbeitenden und ja, schlussendlich also auch, dass sie das Unternehmen verlassen, oder? Also führt das dazu?
Ja, das hat natürlich massive Auswirkungen, oder? Weil was Leute machen, und das machen sie übrigens nicht einmal mit Absicht oder bewusst. Aber ich sage immer, weißt du, wir als Gesellschaft, wir haben uns in den letzten Jahren ein Verhalten angeeignet, das ungesund ist. Und nicht nur beim Arbeiten, sondern auch in unserer Freizeit. Ich rede da von Freizeitstress. Oder? Und wenn ich in meiner Freizeit irgendwie wirklich ständig immer extrem gehetzt unterwegs bin, dann tut das logischerweise meiner mentalen Gesundheit nicht gut. Einverstanden?
Ja.
Ich habe aber eine Tendenz zum Glauben, oder? Also wenn zum Beispiel, oder? Wenn du zum zweiten Mal Vater wirst, oder? Und du bist Führungskraft und du schlafst die Nacht nicht mehr, dann ist doch deine Zündschnur am Arbeitsplatz viel, viel kürzer. Deine Geduld, die du hast, ist nicht vergleichbar, wie wenn du die ganze Nacht durchschlafst. Einverstanden?
Ja.
Oder? Aber jetzt bist du so gefangen in deiner Situation hinein, dass du glaubst, dass tatsächlich, dass es dir im Moment nicht gut geht, am Arbeitgeber geschuldet ist. Dabei ist die Ursache, oder die Wirkung zeigt sich in dem Sinn bei der Arbeit, aber die Ursache ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, oder? Wenn ich mit meiner Frau total Lampe habe, dann bin ich beim Arbeiten nicht gut unterwegs. Aber muss ich doch schauen, dass ich im Prinzip die Schwierigkeiten, die ich mit meiner Frau, Beziehungen, die ich vorher gesagt habe, dass ich die einigermaßen in den Griff komme, damit ich in dem Sinn beim Arbeiten auch wieder leistungsfähig werde. Und das ist wirklich das, was ich in allererster Linie mit meinen Workshops adressiere und wo ich den Leuten auch sage, du bist selber für dein mentale Wohlbefinden zuständig und verantwortlich. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, dass du die Verantwortung kannst abdelegieren, dann bist du im Modell vom Stephen Covey Circle of Influence, bewegst du dich im ganz äußersten Kreis, wo du mit Finger auf andere zeigst und sagst, die sind dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht, oder? Tun das bitte für mich fixen. Und ich sage übrigens auch, und ganz, ganz ein Herzwort, das sind Opfer. Ein Opfer ist jemand, der immer mit Finger auf andere zeigt und keine eigene oder Selbstverantwortung in dem Sinn übernimmt. Und wenn du als Opfer unterwegs bist im Leben, und ich bin im Fall auch Opfer gewesen in dem Leben, bis ich gemerkt habe, dass es mich nicht weiterbringt, wenn du als Opfer unterwegs bist, primär im Leben, wo du immer sagst, dass alle anderen rund um dich herum dafür verantwortlich sind, dass es dir nicht gut geht, dann kommst du nicht weiter.
Ja, das war es mit dem ersten Teil vom Gespräch mit dem Stefan zum Thema mentale Gesundheit und Selbstverantwortung. Vielen Dank, bist du bis hierhin dran geblieben. Und falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung von dem Podcast freuen. Und falls du auch zukünftig keine weitere Folge von der Jobs der Recruiting Show mehr möchtest verpassen, unter anderem auch das zweite Gespräch oder der zweite Teil vom Gespräch mit dem Stefan, dann nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit du sicher auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.